Was ihr gleich hört, sind keine fiktionalen Kriminalgeschichten, sondern wahre Verbrechen, direkt aus den Ermittlungsakten der Polizei Nordrhein-Westfalen. In diesem True-Crime-Hörspiel berichtet die Kriminalpolizei NRW aus erster Hand, wie sie Verbrechen aufklärt, Spuren verfolgt und Täter überführt. Einige der folgenden Schilderungen können verstörend sein. Falls dich bestimmte Themen emotional belasten, achte auf dein Wohlbefinden und entscheide selbst, ob du weiterhören möchtest. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wurden Namen geändert und einzelne Details anonymisiert. Tauche ein in die packenden Ermittlungen von Mordkommissionen in NRW. Echte Fälle, echte Ermittler und Ermittlerinnen, unverfälschte Einblicke. Hier erlebst du hautnah die Ermittlungsarbeit aus Sicht der Kriminalpolizei. Wir nehmen dich mit an Tatorte, in Vernehmungsräume und verfolgen gemeinsam die Spur von Verdächtigen. Du bist dabei, wie die Kriminalpolizei unter Hochdruck arbeitet, um Straftaten aufzuklären. Und wie ein einziger Moment alles verändern kann. Aus erster Hand. Ein Polizei-NRW Original.
Fall 2. 14 Minuten. Erster Teil des zweiteiligen Hörspiels. Eine ältere Dame. Ein ruhiger Dienstag. Ein Telefonat mit der geliebten Nichte. Ein abgesagter Fahrdienst. Was wie ein gewöhnlicher Vormittag beginnt, endet mit einem leblosen Körper. Maria Breslauer wird tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Keine Spuren eines Kampfes, kein offensichtliches Motiv. Nichts, was auf ein Verbrechen hindeutet. Und doch, etwas stimmt hier nicht. Kurze Zeit später steht fest, Maria Breslauer wurde brutal ermordet. Die Mordkommission übernimmt und sucht die Antwort auf eine einzige, entscheidende Frage. Was geschah in den 14 Minuten zwischen dem letzten Telefonat und dem Moment, in dem ihre Stimme für immer verstummte? Eine ruhige Wohngegend in Essen, NRW. 3 Etagen, Mehrfamilienhaus, Baujahr irgendwann in den 60ern. Kein Ort, an dem man irgendetwas Ungewöhnliches vermuten würde. Im 3. Stock lebt Maria Breslauer, 86 Jahre alt, verwitwet, allein. Die Tagespflege wurde für heute abgesagt, das heißt keine Abholung, keine Bewegung im Hausflur. Der Sohn hatte früh morgens beim Pflegedienst der Johanniter angerufen, weil sich seine Mutter nicht gut fühlte. Also bleibt sie zu Hause. Das kommt durchaus schon mal vor, nichts Auffälliges oder gar Beunruhigendes. Dann klingelt um 9:15 das Telefon. Die vertraute Stimme der Nichte am anderen Ende, ein kurzes Lächeln. Ein ganz gewöhnlicher Dienstagmorgen. Einer von vielen. Die beiden sprechen fast 11 Minuten lang. Über den Tag, die abgesagte Tagespflege, vielleicht auch über das Fernsehprogramm vom Vorabend. Danach legt Frau Breslauer auf. Es ist der letzte nachweisbare Moment, in dem sie erreichbar war. In den Stunden danach wird vieles versucht. Anrufe, Besuche, Rückfragen. Aber Frau Breslauer bleibt unerreichbar. Sie öffnet nicht die Tür. Sie drückt nicht auf den Notrufknopf und sie antwortet auch nicht mehr. Als später der Mitarbeiter der Johanniter mit dem Zweitschlüssel in die Wohnung geht, wird er auf etwas stoßen, das ihn noch lange Zeit begleiten wird. Genauso wie die Menschen, die nach ihm die Wohnung betreten. Denn was sich in dieser Wohnung an jenem Tag ereignete, hatte nichts mit dem fortgeschrittenen Alter von Frau Breslauer zu tun oder war vielleicht lediglich ein tragischer Unfall. Was wirklich geschah, konnte niemand vorausahnen. Am wenigsten Frau Breslauer selbst. Der Hausflur des Mehrfamilienhauses ist schmal und kühl. Der Linoleumboden glänzt matt im Licht der Neonröhre. Von draußen dringt gedämpft der ferne Straßenlärm herauf. Der Mitarbeiter der Johanniter steht vor der Tür von Maria Breslauer. Er klopft an. Wartet.
Frau Breslauer?
Keine Antwort. Noch einmal, diesmal fester.
Hallo, Frau Breslauer.
Wieder nichts. Er beugt sich leicht vor, lauscht. Er spürt, wie sich ein unangenehmes Gefühl in der Magengrube regt. Eine Mischung aus Sorge und Pflichtbewusstsein. Dann greift er in seine Tasche, zieht den Zweitschlüssel hervor, steckt ihn langsam ins Schloss und betritt die Wohnung.
Hallo, Frau Breslauer?
Keine Antwort. Die Stille danach ist fast greifbar, schwer wie eine Wand. Ein paar Schritte hinein, dann bleibt er stehen. Im Dielenbereich liegt die 86-jährige Frau auf dem Teppich, mit dem Gesicht nach unten. Die Kleidung verrutscht, der Körper auf einem Kissen gebettet, als hätte jemand ihren Kopf vorsichtig abgelegt. Aber sie atmet nicht. Und sie bewegt sich nicht. Er greift zum Handy und alarmiert den Rettungsdienst. Seine Stimme klingt gepresst, beinahe tonlos, als er die Adresse nennt. Dann legt er auf, bleibt einen Moment reglos stehen, nur das monotone Rauschen des Fernsehers füllt die Stille. Wenige Minuten später treffen die ersten Einsatzkräfte ein. Was zunächst aussieht wie ein medizinischer Notfall, wird schon bald Bestandteil einer polizeilichen Ermittlung werden. Doch um zu verstehen, was in dieser Wohnung wirklich geschah, müssen wir den Tag von vorn beginnen. Und zunächst die Frage beantworten, wer war Maria Breslauer? Dustin W., der leitende Ermittler, schätzt Frau Breslauer ein.
Sie war ein sehr vorsichtiger Mensch, wie ältere Menschen, die allein leben, verständlicherweise halt manchmal so sind. Eine, die ihre Wohnung wie eine Sicherheitszone verstand. So eine schützende Grenze zwischen ihrem Leben und der Unruhe draußen in der Welt.
Schutz und Kontrolle. An jenem Dienstag wurde ihr beides genommen. Es ist kurz nach 9 an jenem Dienstagmorgen, als das Telefon in der Wohnung von Maria Breslauer klingelt. Ein helles Läuten, das durch den schmalen Flur hallt, vertraut, fast tröstlich. Es ist die Nichte. Ein kurzes Rascheln, dann das Klicken, wenn der Hörer abgenommen wird. An diesem Tag dauert das Gespräch ungewöhnlich lange. Exakt 10 Minuten und 29 Sekunden. Keine Nebensächlichkeit in einem später minutiös untersuchten Zeitstrahl, sondern ein wichtiger Ankerpunkt für die Ermittler. Frau Breslauer klingt wach, aufmerksam, fast ein wenig beflissen, als sie erzählt, dass der Fahrdienst heute nicht kommen wird. Ihr Sohn habe das abgesagt. Sie fühlte sich einfach ein wenig unwohl und bleibt deshalb allein zu Hause. Ihre Stimme wirkt ruhig, klar, nicht brüchig. Kein Zittern, kein Anzeichen von Schwäche. Die Nichte erinnert sich später daran, dass ihre Tante ruhig wirkte. Ganz klar im Kopf, so wie immer. Das Gespräch verläuft ohne Unterbrechung und ohne irgendwelche Andeutungen oder Hinweise darauf, dass in diesem Moment irgendetwas nicht stimmt.
Diese 10 Minuten waren für uns Gold wert, nicht wegen des Inhalts, sondern wegen der Zeitmarke. Wir konnten über die Routerverbindung und über die Netzdaten exakt nachvollziehen, dass das Gespräch von 9.12 Uhr bis 9.22 Uhr geführt wurde. Das hat uns in der späteren Rekonstruktion massiv geholfen.
Nach dem Gespräch legt Frau Breslauer den Hörer auf. Vielleicht trinkt sie noch einen Schluck Tee, vielleicht richtet sie sich gerade das Kissen auf dem Sofa zurecht. Ein gewöhnlicher Moment. Der letzte, von dem man mit Sicherheit weiß, dass sie noch lebte. Noch vor diesem Telefonat klingelte der Fahrdienst. Obwohl abgesagt, ist der Fahrer dennoch erschienen. Frau Breslauer kommuniziert mit ihm über die Gegensprechanlage. Auch dieser Kontakt wird später von den Ermittlern als ein möglicher Hinweis auf ihren Zustand gewertet. Auch hier, keine Auffälligkeit, es ging ihr gut. Und doch scheint sich nach diesem Zeitpunkt etwas zu verändern. Um 9.36 Uhr ruft ihr Sohn an. Es ist der erste von mehreren Versuchen, seine Mutter telefonisch zu erreichen. Vergeblich. Er versucht es noch einmal um 9.41 Uhr. Doch die Leitung bleibt stumm. In den darauffolgenden Stunden wächst eine stille Unruhe. Noch ohne Beweise, aber spürbar. Diese Sekunden zwischen Wählen und Warten, das endlose Freizeichen, das niemand mehr beantwortet, sie werden später zu einem entscheidenden Teil der Chronologie. In den darauffolgenden Stunden wird die Nichte ebenfalls versuchen, sie telefonisch zu erreichen. Unter anderem gegen 11.30 Uhr und 12 Uhr. Auch ihre Anrufe werden nicht beantwortet. Und mit jedem misslungenen Anrufversuch wird sie unruhiger. Es ist diese Lücke, die die Ermittlungen später bestimmen wird. Ein Zeitfenster von knapp 14 Minuten zwischen dem Ende des Telefonats mit der Nichte und dem ersten Hinweis auf einen möglichen Konflikt in der Wohnung. Ein Nachbar will etwas gehört haben, lauter als gewöhnlich. Was in dieser kurzen Zeit geschah, weiß an diesem Vormittag noch niemand. Aber etwas ist passiert. Etwas, das sich nicht mehr rückgängig machen lässt. Die Stunden nach dem letzten Telefonat verstreichen. Leise, unscheinbar, fast unheimlich ruhig. In der Wohnung von Maria Breslauer bewegt sich nichts. Kein Lichtwechsel, kein Geräusch, kein Lebenszeichen. Als die Nichte sie mehrfach telefonisch nicht erreicht, beschließt sie selbst nachzusehen. Gegen 12 Uhr steht sie vor der Tür und klingelt. Das helle Summen der Klingel hallt im Treppenhaus nach. Ein einsamer Ton in einem sonst stillen Gebäude. Erneut ruft sie an. Und wieder nichts. Sie bleibt stehen, wartet, lauscht, etwas unruhig, mit der leisen Hoffnung, dass nichts Schlimmes passiert ist. Dann greift sie zum Handy und ruft die Johanniter an. Die Notrufzentrale kennt Frau Breslauer. Sie ist dort registriert, trägt einen Notrufknopf um den Hals. Ein kleiner, unscheinbarer Sender, der in Notsituationen gedrückt werden kann und soll. Aber an diesem Tag wurde er nicht gedrückt. Die Zentrale löst das Signal manuell aus. Ein Test, ein letztes Abtasten, ob noch jemand reagiert. Nun sollte Frau Breslauer reagieren und gegenbestätigen. Doch sie bleibt weiterhin stumm.
Das war einer dieser Momente, in denen man als Ermittler weiß, wenn jemand diesen Knopf nicht nutzt und schlimmer noch, bei Anfrage durch die Johanniter nicht beantwortet, dann war keine Zeit mehr oder keine Möglichkeit. Beides spricht nicht für einen natürlichen Ablauf.
Die Johanniter versuchen ebenfalls, Frau Breslauer telefonisch zu erreichen. Mehrmals. Als auch sie scheitern, wird intern die Eskalationsstufe erhöht. Weil Maria auf keine Signale reagiert und weil die Angehörige bereits vor Ort wartet, wird entschieden, der Zweitschlüssel wird genutzt. Um 13.22 Uhr wird der Notruf offiziell ausgelöst. Die Nichte steht immer noch vor der Tür, das Handy in der Hand. 5 Minuten später betritt der Mitarbeiter der Johanniter die Wohnung und findet Maria Breslauer. Die Nichte, die nach wie vor noch im Hausflur wartet, wird nicht hereingerufen. Stattdessen alarmiert der Johanniter sofort den Rettungsdienst. Seine Stimme klingt über Funk. Sachlich, aber belegt. Mit dieser winzigen Pause, die verrät, dass er längst ahnt, was er da gesehen hat. Wenige Minuten später trifft der Notarzt ein. Gemeinsam mit der Feuerwehr und dem RTW. Routine bei Verdacht auf Sturz, auf medizinischen Notfall. Der gewohnte Ablauf eines vermeintlichen Routineeinsatzes. Der Körper zeigt auffällige Spuren. Nicht die eines Sturzes, sondern die Spuren von Gewalt. Verletzungen im Gesicht, ausgeprägte Hämatome im Augenbereich, ein dunkler Schatten über der Stirn. Brillenhämatom wird es später heißen. Ein Hinweis auf stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf. Die Stimmung im Raum kippt. Das Rascheln der Rettungstaschen verstummt. Auch im Halsbereich fallen den Rettungskräften Unregelmäßigkeiten auf. Einblutungen, kleine Abschürfungen, feine, kaum sichtbare Schnittverletzungen.
Ich habe die ersten Bilder zugeschickt bekommen von der Kriminalwache und ich erinnere mich noch genau an mein Gefühl. Ich wusste, das sieht nicht normal aus. Der Fundort, die Lage, auffällige Stellen am Hals. Das ergab kein Bild, das zu einem friedlichen Tod passt. Und da habe ich schnell beschlossen, Ich will mir das jetzt selber mal anschauen. Also sind wir dann losgefahren.
Um 14 Uhr wird die Kriminalwache informiert. Der Dienstgruppenleiter sieht sich die Aufnahmen an, trifft eine erste Einordnung und geht dann persönlich zum Büro des Mordbereitschaftsleiters. Der Fall wandert von der Annahme eines natürlichen Todes hin zur Möglichkeit eines Verbrechens. Innerhalb weniger Minuten wird aus einem medizinischen Notfall ein potenzielles Tötungsdelikt. Bis zur offiziellen Alarmierung der Mordkommission vergeht nicht viel Zeit. Und doch sind bereits zahlreiche Personen durch die Wohnung gegangen. Johanniter, Feuerwehr, RTW-Besatzung, zwei Beamte der Kriminalwache, ein Notarzt. Sogar der Bestatter war kurzzeitig vor Ort. Man ging zunächst von einem natürlichen Tod aus.
Wie schon erwähnt, da waren ziemlich viele Menschen, ungefähr 20 Leute, die den Tatort vor mir betreten haben. Und all das verändert ja einen Tatort. Macht ihn unklar, unzuverlässig, verwischt mögliche Spuren. Ist ein Albtraum für jede Spurensicherung und für jede spätere Rekonstruktion. Wichtig war für mich deswegen auch das Gespräch mit den Johanniter-Mitarbeiter. Er hat den Tatort als erstes gesehen und hat uns erzählt und auch nochmal bestätigt, dass der Kopf von Frau Breslauer auf einem Kissen gebettet war. Das war natürlich unheimlich seltsam.
Aber noch steht niemand unter Verdacht. Noch gibt es keine Hinweise auf eine bestimmte Person. Nur einen leblosen Körper, der zunächst mehr Fragen aufwirft, als er Hinweise gibt. Zwischen 9.22 Uhr, dem Ende des Telefonats mit der Nichte, und 9.36 Uhr, dem ersten erfolglosen Anruf des Sohnes, liegt ein Zeitfenster, das später zur zentralen Ermittlungsgrundlage wird. 14 Minuten. Eine knappe Viertelstunde. Genug Zeit für eine Begegnung. Für eine Entscheidung. Für ein Verbrechen. Noch am selben Nachmittag gehen die Ermittler systematisch durch das Haus. Wohnung für Wohnung. Etage für Etage. Sie klingeln, zeigen ihre Dienstausweise, stellen die immer gleichen Fragen. Flurgespräche. Rascheln von Notizblöcken, leise Schritte auf Treppen, das metallische Klicken eines Kugelschreibers. Eine Ermittlung beginnt. Unspektakulär, fast mechanisch. Wer war zu Hause? Wer hat etwas gehört? Wer hat etwas gesehen? Die Antworten ähneln sich. Niemand will etwas bemerkt haben. Keine fremden Gesichter, keine verdächtigen Geräusche. Kein Hinweis auf Bewegung im Treppenhaus. Nur leise Skepsis, Unsicherheit. Menschen, die plötzlich bemerken, dass sie vielleicht doch etwas gehört haben. Oder glauben, es gehört zu haben. Ein dumpfer Schlag? Eine Tür? Stimmen? Die Ermittler notieren jedes Detail. Jede Erinnerung, jedes Zögern, jede Ungenauigkeit. Denn in Fällen wie diesem zählt auch das, was nicht sicher ist. Dann stehen sie vor der Wohnungstür im dritten Stock, direkt über Maria Breslauers Wohnung. Dieser Nachbar berichtet, er habe gegen 9.30 Uhr etwas gehört. Ein dumpfes Geräusch, vielleicht eine Tür, die aufflog, und ein paar laute Worte, vielleicht sogar einen Streit. Genau kann er das später nicht mehr sagen, nur dass es anders klang als sonst. Was in diesen 14 Minuten tatsächlich geschieht, lässt sich später nicht zweifelsfrei rekonstruieren. Aber es gibt Spuren. Keine wirklich eindeutigen Kampfspuren in der Wohnung. Kein durchwühltes Wohnzimmer, keine zerbrochenen Möbel. Aber der leitende Ermittler Dustin schlussfolgerte schnell, wenn auch zunächst nur mutmaßlich, dass eine weitere Person in diesem engen Zeitfenster in der Wohnung gewesen sein musste.
Später wurde ja leider einiges durch die vielen anderen Menschen am Tatort verfälscht, aber dazu später nochmal mehr. Jedenfalls, diese Lücke, diese 14 Minuten, waren unser Anker. Wenn du weißt, wann jemand zuletzt gelebt hat und wann sie das erste Mal nicht mehr erreichbar war, dann beginnst du rückwärts zu arbeiten. Und genau das haben wir getan.
Die Kriminalwache in Essen erhält die ersten Bilder vom Fundort. Und auf den Fotos wirkt nichts so, als würde es sich hierbei um einen natürlichen Todesfall handeln. Eine ältere Frau, aufgefunden in ihrer Wohnung. Tot? Ja, aber nicht friedlich. Die Verletzungen im Gesicht, die Lage des Körpers, das Kissen unter dem Kopf, all das ergibt kein stimmiges Bild. Und so wird entschieden, was niemals leichtfertig ausgelöst wird. Die Mordkommission wird informiert. Im Hintergrund piept ein Funkgerät. Stimmen hallen über den Flur, Telefone klingeln. Der Tonfall ist plötzlich ein anderer. Sachlicher, fokussierter. Dustins Handy leuchtet auf. Er hat an diesem Tag Mordbereitschaft. Also dienstlichen Rufdienst für Schwerstverbrechen. Er ist nicht vor Ort, als die ersten Einsatzkräfte in der Wohnung stehen. Aber er sieht die Bilder auf dem Bildschirm in seinem Büro. Ein kurzer Blick genügt. Dann Stille. Der Cursor blinkt neben der geöffneten Datei, während er sich entscheidet.
Ich habe relativ schnell gemerkt, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Manche Verletzungen kann man sich erklären durch einen Sturz, durch den Alterungsprozess, durch medizinische Umstände. Aber das, was ich gesehen habe, das hatte eine andere Sprache. Kurz habe ich mich gefragt, ob ich jetzt wirklich den großen Bahnhof auffahren soll. Und ich habe mich letztendlich dafür entschlossen.
Mit dem großen Bahnhof, meint Dustin, die gesamte Struktur der Mordkommission wird in Bewegung gesetzt. Rechtsmedizin, KTU, also kriminaltechnische Untersuchung, Tatortbeamte, Staatsanwaltschaft. Alle werden informiert. Alle treffen Vorbereitungen. Der Ablauf ist eingespielt, präzise. Jeder weiß, was zu tun ist. Nur das Warum ist noch offen. Die Mordkommission trifft um 16.29 Uhr am Tatort ein. Mehr als 3 Stunden nach dem ersten Fund, aber mit der geballten Routine einer Einheit, die auf genau solche Situationen spezialisiert ist. Dustin betritt die Wohnung persönlich. Nicht um Spuren zu sichern, sondern um sich selbst ein Bild zu machen. Denn der erste Eindruck zählt und verschwindet nie wieder.
Sofort, als ich den Leichnam erblickte, war mir klar, wir haben hier ein Tötungsdelikt.
Maria Breslauer liegt nun in Rückenlage. Nicht mehr so, wie sie ursprünglich aufgefunden worden war. Die Rettungskräfte hatten sie gewendet. Das macht die Einschätzung schwieriger. Doch die entscheidenden Merkmale sind trotzdem da. Einblutungen im Halsbereich, Spuren von scharfer Gewalt, Blutspritzer auf dem Teppich. In dieser Phase der Arbeit spricht man noch nicht offen von Mord. Zunächst wird dokumentiert und gesichert. Und man beginnt, die Wohnung wie einen Körper zu lesen. Was wurde berührt? Was blieb unangetastet? Was fehlt vielleicht? In der Küche steht noch die Teetasse vom Morgen. Im Wohnzimmer wurde nichts durchwühlt. Aber im Schlafzimmer. Dort, wo sie unter anderem auch ihre Handtasche aufbewahrte, wurden Schubladen geöffnet.
Die Erfahrung sagt einem irgendwann, diese Schubladen wurden nicht von ihr selbst geöffnet. Ich habe schon so viele Tatorte gesehen, da hat man dann einen ganz eigenen kriminalistischen Blick drauf. Du gehst durch die Wohnung, siehst die Struktur und dann fällt dir auf, irgendwo hier war jemand, der dort nicht hätte sein sollen. Hier wurde etwas gesucht.
Die erste Spur ist kein Abdruck oder sichergestellte DNA. Sie ist ein Gefühl. Die Instinktsicherheit eines Ermittlers, der gelernt hat, dass Räume lügen können. Doch Gefühle reichen nicht in der Welt der Kriminalistik. Als Dustin die Wohnung betritt, fällt sein Blick auf die Stelle im Dielenbereich, an der Maria Breslauer ursprünglich gelegen haben muss. Mittig auf dem Teppich, dort, wo das Blut am dichtesten auftritt, haben die Spurensicherer einen Punkt markiert. Genau hier, sagt der Mitarbeiter der Johanniter, lag sie, mit dem Gesicht nach unten. Doch etwas war und bleibt irritierend. Denn der Kopf der Frau ruhte auf einem Kissen. Nicht einfach zufällig, sondern ordentlich hingelegt, fast sorgsam. Ein Kontrast zu allem, was sonst in diesem Raum zu sehen ist. In den Akten ist dieses Detail als nebensächlich erfasst. Ein Hinweis unter vielen. Doch unter Ermittlern ist es mehr als das. Ein Kissen unter dem Kopf einer toten Person kann vieles bedeuten. Fürsorge, Reue, Verschleierung oder schlicht ein Reflex. Eine hilflose, spontane Reaktion auf etwas, das nicht mehr rückgängig zu machen ist. Dieser Hinweis wurde als Aussage protokolliert, wiedergegeben vom Johanniter-Mitarbeiter. Er war der Erste, der sie sah. Dies zeigt, wie wichtig für die Mordkommission nicht nur der visuelle Überblick, sondern wie relevant auch die direkten Aussagen vor Ort sind.
Das Kissen lag nicht zufällig dort. Es wurde unter ihr positioniert, nachdem sie bereits am Boden war. So sah es zumindest aus. Ob das aus Mitleid passiert ist oder aus irgendeinem anderen Impuls heraus, das können wir nur vermuten. Aber es hat uns beschäftigt, weil es nicht zum Rest der Spurenlage gepasst hat.
Das Blut auf dem Teppich war bereits getrocknet, als die Ermittler eintrafen. Rund um die Position des Körpers fanden sich keine Anzeichen eines Kampfes. Keine zerwühlten Gegenstände, keine Hinweise darauf, dass sich Frau Breslauer aktiv gewehrt hätte. Die Gewalt, die ihr zugefügt wurde, war präzise und offenbar schnell. Niemand hatte etwas gehört, das über ein undefinierbares Poltern hinausging. Und doch war dieser Raum erfüllt von einem seltsamen Widerspruch. Einerseits das Bild äußerer Ruhe, andererseits die Spuren einer brutalen Tat, die sich nicht mit der Stille im Raum vereinbaren ließen. In der späteren Obduktion werden am Hals der Verstorbenen feine, fast zärtlich oder auch zögerlich zugefügte Schnittverletzungen festgestellt. Zusätzlich zu den Hämatomen, die auf Druck- oder Würgeeinwirkung hindeuten. Der Obduktionsbericht spricht von einer Kombination aus scharfer und stumpfer Gewalt. Ein Befund, der eher selten ist, aber in diesem Fall genau das abbildet, was am Tatort bereits zu erahnen war.
Du gehst durch diese Wohnung und suchst nach einem Sinn oder einem Hinweis dazu, aber dieser eine Gegenstand, das Kissen, hat uns gezeigt, dass es hier nicht nur um Spuren ging. Es ging auch um Entscheidungen. Und manchmal zeigen sich Entscheidungen nicht in den Tathandlungen, sondern in den Gesten danach.
Ob jemand versuchte, das Geschehene zu mildern, zu korrigieren oder einfach zu verbergen, wird sich nicht mehr eindeutig klären lassen. Doch auch wenn das Kissen eine gewisse Fürsorge signalisiert, wird sich später zeigen, dass die Gewalt, die Frau Breslauer angetan wurde, äußerst brutal und kaltblütig war.
Aus erster Hand. Ein Polizei-NRW-Original.